Wir dürfen uns in unserem Land ruhig ein bisschen mehr zutrauen.
Wir wollen und wir werden mit dieser Regierung Deutschland voranbringen.
Wer regiert Deutschland?
Sie machen einfach weiter mit dem grünen Narrenschiff.
Machtwechsel.
Mit Dagmar Rosenfeld
und Robin Alexander.
Tango corrupti, wenn einer draufkommt und entpuppt sie, nimmst du dir einfach einen Anwalt, der was kann halt, und bist schwuppdi, wupp davon.
Selbstbereicherung und Vetternwirtschaft. Sie beschäftigen derzeit die AfD und das in einem Superwahljahr, in dem für die selbsternannte Alternative die Chance aufs Regieren zum Greifen nah ist. 2026, es ist das entscheidende Jahr für die Regierungspläne der AfD und jetzt erlebt die Partei den wohl entscheidenden Moment, wie dieses Wahljahr verlaufen wird. Es ist nicht das erste Mal, dass die AfD sich mit Skandalen konfrontiert sieht. Doch dieses Mal kommen die Anschuldigungen aus den eigenen Reihen. Es geht um Machtzirkel, parallele Strukturen und Selbstbereicherung. Ob daraus ein Tango corrupti intensiv und nachhallend wird, wie von Reinhard Fendrich besungen, oder am Ende doch nur ein Schieber, der nicht weiter in Erinnerung bleibt, das wird sich in diesen Tagen zeigen. Aber auch programmatisch ist die Partei in Bewegung. Der Entwurf eines Regierungsprogramms der AfD in Sachsen-Anhalt, wo ihr Spitzenkandidat Ulrich Siegmund Aussicht auf das Ministerpräsidentenamt hat, zeigt, dass die AfD nicht nur eine andere Politik, sondern einen anderen Staat will. Und so geht es in dieser Folge von Machtwechsel um das Gerüst des Weltanschaulichen und die Verführung des Irdischen, um Bevölkerungspolitik und Remigration, um neurechte Theorien und konkretes Handeln. Kurzum, um die Facetten einer Partei, die anders als die Rechtspopulisten in Frankreich oder Italien ihre Zukunft nicht in der Mäßigung sucht, sondern der Radikalisierung.
Wir haben unser Regierungsprogramm als Entwurf fertiggestellt. 156 Seiten, eine hervorragende Arbeit von Dr. Hans-Thomas Tillschneider, ging an die Mitglieder raus als Entwurf. Jedes Mitglied kann jetzt noch Änderungen einarbeiten und ein Parteitag im April wird dann darüber beschließen.
Sie hörten Ulrich Siegmund, den AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt. Dort strotzt die AfD vor Selbstbewusstsein, hat reelle Chancen, nach der Landtagswahl im September den Ministerpräsidenten zu stellen und tritt gar nicht erst mit einem Wahlprogramm, sondern gleich mit einem Regierungsprogramm an. Bevor Robin und ich aber über die Skandale sprechen, die nicht nur Landesverbände, sondern auch die Bundespartei in Bedrängnis bringen, womöglich in einer Qualität, wie sie die AfD bisher noch nicht erlebt hat, wollen wir auf das Programmatische blicken. Denn auch hier ist eine neue Qualität zu beobachten. Robin, der Entwurf der Sachsen-Anhalt-AfD, er ist doch mehr als nur ein landespolitisches Programm.
In der Tat, ein faszinierendes Dokument, beginnt schon mit der Länge, ist fast 160 DIN A4 Seiten lang, damit gut doppelt so lang wie ein gewöhnliches Landtagswahlprogramm von Union oder SPD, hat nur einen Autor. Nämlich Hans-Thomas Tillschneider, der einmal aus Rumänien nach Sachsen-Anhalt kam und jetzt die dominierende Figur in der zweiten Reihe der AfD dort ist. Und der hat es ganz alleine geschrieben. Normalerweise machen in Parteien sowas Parteigliederungen und Fachkommissionen und das wird dann alles zusammengeführt. Und dieses sehr lange Dokument, da kommen vom kleinsten, nämlich der Beiträge zu einem einzelnen freien Radio bis zum größten, nämlich dem UN-Migrationspakt, kommt da alles vor. Das ist eigentlich kein landespolitisches Programm. Hier wird ein Weltbild gezeichnet.
Robin, überraschenderweise beginnt dieses Weltbild mit Bertolt Brecht.
Ja, Bertolt Brecht, ein wirklich überraschender Gewährsmann für den Rechtspopulismus. Bertolt Brecht hier falsch geschrieben, mit einem H zu viel, aber geschenkt. Die zitieren Brecht mit einem Gedicht, das er geschrieben hat 1953 nach dem Volksaufstand in der DDR gegen das SED-Regime. Da hat Brecht ja geschrieben, die Regierung solle besser das Volk auflösen, ironischerweise. Und das führt zu dem Satz, ich zitiere, wenn es uns nicht mehr gibt, ist die Demokratie tot. Also die AfD zeichnet ein Bild, dass es nicht darum geht, eine Regierung zu wechseln, auch hier eigentlich nur eine Landesregierung, sondern es geht um das große Ganze, es geht um nichts weniger als die Demokratie.
Aber dieses große Ganze der AfD, es ist durchzogen von rechtsautoritärem Gedankengut. Zum Beispiel geht es um eine Geburtenpolitik, wie sie ja andere extrem rechte Parteien in Europa auch propagieren, also etwa die PiS in Polen oder Viktor Orbáns Fidesz in Ungarn. Und für Sachsen-Anhalt ist das ja auch wirklich von besonderer Relevanz, weil dort die demografische Lage so prekär ist wie in keinem anderen Bundesland.
Der Begriff, den Till Schneider einführt, ist der Begriff der Geburtenwende. Er meint Deutsche, und es soll um Deutsche gehen, und zwar auch um Vater, Mutter, Kind, Familien. Das wird so penetrant betont, als wolle man damit einen Hinweis an Alice Weidel geben. Also, dass diese Vater, Mutter, Kind, Familien ab jetzt ganz viele Kinder bekommen. Dazu werden konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, aber dazu werden auch Studiengänge sollen dazu eingeführt werden. Also man möchte sozusagen eine Mentalitätswende haben, als könne eine Landesregierung, ein Wechsel in einer Landesregierung dazu führen, dass die Menschen plötzlich ganz viele Kinder wollen.
Und dann sind daneben so großen Visionen wie einer anderen Bevölkerungspolitik auch die klassischen Talking Points des Rechtsaußenmilieus. Etwa gegen Impfzwang, was ja seit Corona ein Thema geworden ist.
Impfskepsis kommt in Deutschland traditionell aus der anthroposophischen Ecke. Also wenn man das parteipolitisch verorten würde, wäre das am Rand der Grünen. Ist aber in der Corona-Pandemie nach rechts außen gewandert. Und die AfD Sachsen-Anhalt versucht das jetzt zu operationalisieren und schreibt, dass bei den U-Untersuchungen, also die vorgeschriebenen Untersuchungen von Kleinst- und Kleinkindern, der Impfstatus nicht mehr bewertet werden soll. Und wie darf man sich das vorstellen, dass dann ein Kinderarzt die Eltern nicht darüber informiert, dass ihre Kinder geimpft werden müssen gegen Diphtherie, Tetanus, Kinderlähmung, Hirnhautentzündung, Masern, Mumps oder Röteln? Genauso andere rechte Punkte werden übernommen, zum Beispiel Gender-Studiengänge abschaffen. Ein Klassiker, der in Sachsen-Anhalt allerdings daran scheitern dürfte, dass es gar keine Gender-Studiengänge gibt, die man abschaffen kann. Ja. Was mich auch überrascht hat, ist gegen den Schulzwang. Was ist der Schulzwang? Der Schulzwang ist das für die AfD, was man als Schulpflicht versteht. Also was in Deutschland seit 200 Jahren mal preußisch eingeführt wurde, dass jedes Kind zur Schule gehen muss. Und die AfD sagt allen Ernstes, Eltern, die wollen, können ihre Kinder auch zu Hause beschulen. Ein dritter Punkt ist, was die AfD nennt, den Krieg gegen die Landbevölkerung. Und hier lese ich mal was aus dem Programm vor, um auch so ein Eindruck vom Sound zu geben. Ich zitiere: Hier sind die Menschen zumeist bodenständig und verwurzelt. Hier leben noch viele Familien in Einfamilienhäusern, die ihnen gehören. Hier sind die Geburtenraten höher. Hier reicht oft der Arm von Berlin, Brüssel und Magdeburg nicht hin. Eben deshalb aber haben ausnahmslos alle Altparteien dem ländlichen Raum den Krieg erklärt und arbeiten systematisch an der Konzentration der Bevölkerung in großen Städten, wo sich die Menschen besser überwachen lassen und ihr CO2-Fußabdruck minimiert werden kann. Zitat Ende.
In der Weltanschauung der Sachsen-Anhalt-AfD nimmt auch die Kulturpolitik einen großen Raum ein. In dem sogenannten Regierungsprogramm widmet sich das dritte von insgesamt 17 Kapiteln diesem Thema. Und hier findet sich in konkrete Maßnahmen umgesetzt, was in der Theorie der Neurechten als elementar angesehen wird. Nämlich, dass der Kampf um die Kultur und damit der Kampf um die Köpfe gewonnen werden muss. Es geht also tatsächlich um eine langfristige Veränderung der Gesellschaft. Und damit geht es auch um den Blick auf die Vergangenheit, auf die deutsche Geschichte. Robin, sie soll positiv erzählt werden. Sie soll, so heißt es, frei von Selbsthass und Schuldgefühlen sein.
Die Vergangenheitsbewältigung wird als Perpetuierung einer Neurose beschrieben. Aber was ich an dem Programm interessant fand und was ich auch so nicht für möglich gehalten hatte, wie unverhohlen Anleihen genommen werden, auch an die Zeit des Nationalsozialismus. Zum Beispiel wendet sich das Programm dagegen, das Bauhaus in den Vordergrund zu stellen. Das ist Bauhaus, diese weltberühmte Architekturschule aus Dessau. Da wird gesagt, die solle man nicht nach außen präsentieren, weil, Zitat, war immer bestrebt, jedes Anzeichen von nationaler Verwurzelung zu vermeiden. Und wenn man daran denkt, wie die Nationalsozialisten gegen das Bauhaus als jüdischer Kosmopolitismus oder kultureller Bolschewismus argumentiert haben, da fragt man sich, das muss die AfD wissen, und dass sie das trotzdem bringt mit dem Bauhaus, ist schon ein dicker Hund. Und als Alternative wird dann vorgeschlagen, mehr die Merseburger Zaubersprüche in den Vordergrund zu stellen, also altgermanische Verse. Außerdem ist ein Landesbeauftragter für den Erhalt der Kriegerdenkmäler geplant, der, ich zitiere, ohne kleingeistige politische Wertung, Zitat Ende, arbeiten soll. Und was soll das bitte anders heißen als die Rehabilitierung von Wehrmacht, wenn nicht sogar SA und SS?
In diesem weltanschaulichen Gerüst, was da aufgezeichnet wird, ist ein zentraler Begriff Remigration. Ein Begriff, der die AfD ja nicht nur seit Jahren begleitet, sondern an dem sich auch die Positionierung der Partei insgesamt entscheiden wird. Und deshalb, Robin, wollen wir zuerst darüber sprechen, woher dieser Begriff kommt und vor allem, wie er in die AfD gekommen ist. Und dazu gehen wir jetzt nach Frankreich ins Jahr 2011. Damals erscheint das Buch Le Grand Replacement, das dort zu einer Referenzgröße für die extreme Rechte wird. Und der Autor, das ist Renaud Camus, und er schreibt in diesem Buch vom im Geheimen agierenden Eliten, die europäische Stammvölker gegen muslimische und nicht weiße Migranten ersetzen wollen. Und sein persönliches Erweckungserlebnis, das hatte Camus laut eigener Erzählung, als er im Departement Hérault spazieren ging und sich in einer mittelalterlichen Gasse die Fensterläden eines Hauses öffneten und herausblickte eine verschleierte Frau, die grimmig geguckt habe. Und in diesem Moment sei ihm, Camus, klar geworden, dass Migration eigentlich eine Eroberung sei und dass hinter all dem ein großer Plan stecke. Und in seinem Buch schreibt er, ich zitiere, ich brauche nicht mehr zu tun, als meine Augen zu öffnen. Zitat Ende. Statistiken und Fakten, sie spielen für Camus keine Rolle. Sein Konzept, das ist die Würde des Blickes, wie er es nennt. Und das bedeutet, wenn er eine Eroberung durch Dunkelhäutige und Muslime sieht, dann findet sie auch statt. Und in Frankreich gilt Camus als Einflüsterer des Rassemblement National von Marine Le Pen, wobei die sich ja mittlerweile von dem Begriff Remigration distanziert hat, worauf wir ja auch noch zu sprechen kommen werden. Aber Camus' Umvolkungstheorie und sein Buch, die haben es über die Grenzen Frankreichs hinaus geschafft.
Der Versuch der intellektuellen Aufrüstung der neuen extremen Rechten in Deutschland geschieht ja ironischerweise mit Ideen, die aus dem Ausland importiert werden müssen. Und der Chefimporteur ist Götz Kubitschek, das ist ein Verleger in Schnellroda, und der hat dieses Buch und andere klassische Bücher der französischen Rechten ins Deutsche übersetzt. Kubitschek ist ein Inspirator von Björn Höcke, aber trotzdem haben diese Ideen in der AfD relativ langsam Fuß gefasst. Sie waren vorher verbreitet in Österreich, dort gab es eine identitäre Bewegung, die so eigentlich linke Aktionsformen mit ganz rechter Ideologie vermischte. Und ein Protagonist dieser Bewegung ist Martin Sellner, der jetzt durch Deutschland reist und dieses Konzept der Remigration versucht, mit seiner Person zu verbinden.
Robin, und jetzt einmal, was für die identitäre Bewegung die Definition von Remigration ist, weil die Definition des Begriffes, diese Debatte begleitet die AfD bis heute.
In diesem Verständnis hat ein Volk immer eine gemeinsame Herkunft. Also ein Deutscher ist jemand, der weiß ist, der in einen diffusen christlichen Hintergrund hat und dessen Eltern, Großeltern und so weiter immer schon da waren. In diesem Verständnis kann es keinen Deutschen geben, der eine schwarze Hautfarbe hat oder der Muslim ist oder sonst woher gekommen ist. Es ist ein Verständnis von Volk als Ethnie. Und dieser Begriff wird massiv in die AfD getragen und die Parteiführung wehrt sich lange dagegen. Alice Weidel nutzt den Begriff nicht und nach dem umstrittenen Potsdamer Treffen, wo es auch um Remigration gegangen sein soll, entlässt sie sogar einen ihrer Mitarbeiter, der dort vertreten war.
Und dieses Treffen, Robin, es hat ja bundesweit Proteste ausgelöst und es hat Widerhall gefunden in Frankreich bei Marine Le Pen. Sie hat aufgrund der Nachrichten aus Deutschland über dieses Treffen die Zusammenarbeit mit der AfD im Europäischen Parlament in Frage gestellt, wo ja ihre Partei Rassemblement National und die AfD gemeinsam in der Fraktion Identität und Demokratie vertreten waren, muss man heute sagen. Und Le Pen hat eine schriftliche Zusage von Weidel verlangt, dass Remigration niemals Teil des AfD-Programms werden soll.
Ja, fast ein ironischer Vorgang, weil eine französische Wahnidee über den Umweg Deutschland zurückkommt in den Europawahlkampf, wo die französische Rechtsaußenformation gerade dabei ist, sich davon zu befreien und nicht von den buckligen deutschen Verwandten wieder damit infiziert werden will. Und Alice Weidel, die ja alles dafür geben würde, mit der erfolgreichen Marine Le Pen zusammen Politik machen zu dürfen, schafft es nicht, die Zusicherung zu geben, nein, wir können uns ebenfalls von dieser Rechtsaußen-Wahnidee freimachen.
Und jetzt, Robin, sind wir im Januar 2025. Da ist der Bundesparteitag der AfD in Riesa, ein Parteitag, auf dem Weidel zur Kanzlerkandidatin gekürt wird und der Begriff Remigration ins Wahlprogramm aufgenommen wird. Im Entwurf des Bundesvorstands war dieser Begriff nicht vorhanden, aber auf dem Parteitag wird dann ein Antrag gestellt. Und einer der Antragsteller begründet, dass die AfD mit dem Begriff große Erfolge gefeiert habe und weiter sagt er, wir waren überrascht, dass dieser Begriff im Leitantrag nicht vorgekommen ist. Die AfD dürfe sich von außen nicht vorgeben lassen, was wir unter diesem Begriff zu verstehen haben. Und es wird dann auch eine Definition mit ins Wahlprogramm aufgenommen. Remigration bedeutet für die AfD die konsequente Abschiebung Ausreisepflichtiger, die Rückführung von Geflüchteten, wenn der Fluchtgrund im Heimatland entfalle, also etwa in Syrien, sowie die Rückführung von Straftätern, Gefährdern und Menschen, die ausländische Konflikte auf deutschem Boden austragen. Und jetzt lass uns mal hören, was Alice Weidel auf diesem Parteitag dann dazu gesagt hat.
Sozialleistungen für nicht aufenthaltsberechtigte streichen und Rückführung im großen Stil durchführen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn es dann Remigration heißen soll, dann heißt es eben Remigration.
Ja, sie versuchte zu retten, was zu retten ist. Den Begriff, den sie nicht raushalten konnte aus der Programmatik, versucht sie umzudefinieren. Und natürlich funktioniert das in zwei Richtungen. Nach außen versucht man eine neue, harmlose Variante und nach innen wissen die Leute, was eigentlich gemeint ist. Und dieser Begriff, und deshalb sprechen wir so lange darüber, ist ein Schlüssel. Weil, wenn man sagt, jemand, der Muslim ist oder der schwarz ist oder sonst was, kann nicht Deutscher sein, dann steht man wirklich im Konflikt zum Grundgesetz. Und da gibt es schon Rechtsprechung. Und wenn sich die AfD damit erwischen lässt, ist es ein ziemlich gutes Argument, Leuten aus der AfD den Staatsdienst zu verweigern oder auch für ein Verbotsverfahren. Und deshalb bewegt sich die Parteiführung in diesem Balanceakt, dass man einerseits dem Affen Zucker geben will und den Leuten Remigration geben, die eigentlich Ausländer raus meinen, und andererseits sich damit im bürgerlichen Publikum nicht erwischen lassen will. Und deshalb sprechen wir darüber so ausführlich im Zusammenhang mit dem Sachsen-Anhaltischen Programm, weil dies ist das erste programmatische Dokument der AfD, das um den Begriff der Remigration geradezu kreist. Er kommt immer wieder vor, er wird durchbuchstabiert. Es ist ein Programm der Remigration.
Robin, und in diesem Programm hält die AfD da noch die Balance, an der sich Weidel so sehr versucht?
Auf der terminologischen Ebene so gerade noch. Also das, worum es geht, ist ja, spricht man aus, wir möchten auch Staatsbürger ausweisen, wenn sie nach unserer Meinung nicht in unser Deutschlandbild passen, oder spricht man es nicht aus? Sie sprechen es nicht aus, sie verbalisieren es nicht. Aber die ganze Argumentation drängt in diese Richtung. Es wird zum Beispiel eingeführt, man brauche keine, Zitat, kulturfremden Facharbeiter. Ne? Also es geht nicht nur um Flüchtlinge, um Asylbewerber, um Armutszuwanderung, sondern auch keine Facharbeiter, wenn diese, Zitat, kulturfremd sind. Und der Begriff kulturfremd wird aber gar nicht durchbuchstabiert. Also ist kulturfremd die Krankenschwester aus den Philippinen oder ist kulturfremd der Erntehelfer aus Rumänien oder ist aus kulturfremd der polnische Handwerker. Man weiß es nicht und sie bleiben natürlich bewusst offen.
Robin, während die AfD mit ihrem Programm also die Grenzen austestet, versucht die Bundespartei wiederum zu Martin Sellner Abstand zu gewinnen.
Ja, Alice Weidel und etwas abgeschwächt Tino Chrupalla sehen die Gefahr, die darin besteht, aber sie haben nicht die Kraft, einfach eine klare Linie zu ziehen. Und Sellner tourt gerade durch AfD-Gliederungen. Und jetzt gibt es einen Brief vom Bundesvorstand, der nahelegt, dass man ihn nicht auf Parteiveranstaltungen einlädt. Er soll nicht von einer AfD-Parteigliederung eingeladen werden, aber es ist möglich, dass AfD-Politiker mit ihm in einem anderen Zusammenhang auf anderer Einladung reden.
Robin, jetzt haben wir ja viel über das Weltanschauliche der AfD gesprochen. Jetzt lass uns doch mal darauf schauen, wie will die AfD denn regieren? Und in Sachsen-Anhalt besteht ja durchaus die Chance für Siegmund, dass es dazu kommt. Und deshalb lohnt auch hier, sich den Programmentwurf anzuschauen.
Interessant ist, was sich die AfD als erste Amtshandlung für einen möglichen Ministerpräsidenten Siegmund vorstellt. Da soll es nämlich zwei Feinden der AfD an den Kragen gehen oder Institutionen, die sie dafür hält. Das eine ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk und das andere sind die Kirchen. Und denen will die AfD den Geldhahn abdrehen. So heißt es in dem Programm, Zitat, die Rundfunkstaatsverträge werden als erste Amtshandlung gekündigt und an einer anderen Stelle die Staatskirchenleistungen werden sofort eingestellt. Wenn man sich jetzt anschaut, ob so etwas überhaupt möglich ist, dann kommt man zu einer ganz interessanten Analyse. Im Falle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist es tatsächlich so, dass ein Ministerpräsident diesen Medienstaatsvertrag kündigen kann, immer zum Jahresende und dann läuft er noch ein Jahr, aber es ginge. Also ein Ausstieg aus dem öffentlich-rechtlichen System wäre möglich, wobei natürlich die Frage wäre, was würde denn dann passieren? Was würde gesendet? Was würde mit den Mitarbeitern passieren? Und die AfD hat die Vorstellung eines Grundfunks. Also nur ein ganz schmales Programm soll noch vorgetragen werden und das soll nur noch 10% der jetzigen Gebühren kosten. Aber ein Weg, wie man aus dem jetzigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu diesem Grundfunk kommt, ist überhaupt nicht vorgesehen. Und noch krasser ist es im Falle der Kirchen. Diese Staatskirchenleistungen, da mache ich jetzt mal einen kleinen Exkurs, wird aber sehr interessant. Die Staatskirchenleistungen sind tatsächlich ein Problem, nämlich neben der Kirchensteuer, die vom Finanzamt eingesammelt wird, Klammer auf, das will die AfD auch abschaffen, Klammer zu, gibt es eben diese Staatskirchenleistungen, dass der Staat den großen christlichen Kirchen Geld überweist. Ist historisch gewachsen, weil die Kirchen mal enteignet wurden und der Staat da halt bestimmte Funktionen bezahlen muss. Und seit Jahr und Tag ringt die Politik damit, wie kann man das ändern. Also in der Ampelkoalition gab es den letzten Vorschlag, wie man da hinkommt. Und das Problem ist, dass die Kirchen einen Rechtsanspruch haben. Der Staat müsste also einmal viele Milliarden zahlen und dieses Geld in die Hand nehmen, um dann nicht mehr Jahr für Jahr die Millionen zu zahlen. Das ist von der Politik bisher nicht aufgestellt worden, ist auch hochkomplex. Und die AfD sagt, machen wir einfach nicht, überweisen wir nicht mehr, von heute auf morgen. Und auch damit hätte man natürlich einen Abbruch einer Institution, weil bestimmte Dinge, die die Kirche auch in Sachsen-Anhalt tut, von den großen Sozialverbänden über Krankenhäuser und, wären von heute bis morgen nicht mehr möglich. Ganz sicher, bei so einem disruptiven Vorgehen würden auch Gerichte mitsprechen, aber es ist erkennbar angelegt auf einen schnellen, harten Schnitt und es ist eine Politik, die gegen Institutionen geht.
Robin, allerdings anders als wir diskutiert die AfD derzeit nicht über programmatische Inhalte, sondern über Vetternwirtschaft und Selbstbereicherung. Und einer der Landesverbände, der da im Mittelpunkt steht, ist der in Sachsen-Anhalt. Es geht um Familienbande und um Überkreuzeinstellungen.
Überkreuzeinstellungen funktioniert so: Ein Landtagsabgeordneter geht zum Bundestagsabgeordneten und sagt, kannst du nicht einen Verwandten von mir einstellen? Und im Gegenzug stellt der Landtagsabgeordnete dann einen Verwandten des Bundestagsabgeordneten ein. Konkret sieht es so aus, dass der Vater von Ulrich Siegmund, dem Spitzenkandidaten, bei Thomas Korell arbeitet, der ein Bundestagsabgeordneter ist. Und dort verdient der Vater von Ulrich Siegmund 7.725 Euro im Monat. Auch die Eltern des Landtagsabgeordneten Matthias Büttner haben es in das Büro von MdB Korell geschafft. Und Tobias Rausch, der als parlamentarischer Geschäftsführer eine zentrale Figur in Magdeburg ist, hat sogar drei Geschwister untergebracht bei der Bundestagsabgeordneten Claudia Weiß, wohingegen die Tochter besagter Claudia Weiß wieder wo arbeitet? In der Landtagsfraktion in Magdeburg, also, wenn man so möchte, eine geschlossene Wertschöpfungskette.
Ja, und jetzt sind neue Namen bekannt geworden. Die Ehefrau des AfD-Landeschefs in Sachsen-Anhalt, Martin Reichert, war bei dem Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt beschäftigt. Der Name wird nachher nochmal auftauchen. Aber Robin, grundsätzlich, solche Überkreuzeinstellungen, sie sind ja nicht rechtswidrig, zumindest nicht in Sachsen-Anhalt und auch nicht im Bundestag.
Die Frage, die sich stellt, ist diese AfD-Praxis eine in Parteien unübliche Praxis oder machen das einfach alle so? Und wenn man sich das so anschaut, dann gibt es da ein historisches Beispiel, das spielt in Bayern. Da gab es eine sogenannte Verwandtenaffäre, weil es nämlich früher bei CSU-Landtagsabgeordneten durchaus zum guten Ton gehörte, die eigene Ehefrau zu beschäftigen. Das geht schon seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Im Jahr 2014 gab es nochmal so einen Nachfolgeskandal um den damaligen Fraktionsvorsitzenden Georg Schmidt, genannt Schüttelschorsch. Und seitdem darf man in Bayern seine Verwandten nicht mehr einstellen und man darf auch keine Überkreuzanstellungen machen. In Bayern wäre das also alles illegal, in Sachsen-Anhalt ist es das noch nicht.
Du hast ja eben erwähnt, Robin, was die Einstellungspraxis angeht, da haben auch andere Parteien ihre Skandale gehabt. Aber in diesen Tagen ist ja noch etwas offenbar geworden, ein Strukturelement, das die AfD von anderen Parteien unterscheidet, nämlich Zirkel, die sich parallel zur Parteiorganisation gebildet haben und das eigentliche Machtzentrum sind. In Sachsen-Anhalt ist dieser Zirkel die sogenannte Pokerrunde.
Von dieser Pokerrunde wissen wir durch einen Mann namens Jan Wenzel Schmidt, von dem in diesem Podcast schon die Rede war. Er ist auch in der AfD. Im Moment ist er Bundestagsabgeordneter. Er war aber auch schon mal Generalsekretär in Sachsen-Anhalt. Also alles andere als eine marginale Figur. Und dieser Jan Wenzel Schmidt soll in seinem Bundestagsbüro Leute beschäftigt haben, die eigentlich für seine private E-Zigarettenfirma tätig waren. Diesem Abgeordneten droht ein Parteiausschussverfahren und er ist nicht bereit, unterzugehen, ohne die anderen mitzunehmen. Er schreibt also von dieser Pokerrunde, der Landesvorsitzende Martin Reichert angehören soll, der Till Schneider, der das Programm geschrieben hat, über das wir gesprochen haben, Oliver Kirchner, der Vizefraktionschef. Und diese Pokerrunde lenke eigentlich die Geschicke des Landesverbandes Sachsen-Anhalt und sei darauf angelegt, dass man sich bereichere. Und von diesem Mann stammen die Vorwürfe und deshalb geht in Sachsen-Anhalt in der AfD auch die Angst um, dass es nicht die letzten Vorwürfe geblieben sind, die öffentlich werden.
Mit ganz ähnlichen Vorwürfen ist auch die AfD in Niedersachsen konfrontiert. Dort hat die Europaabgeordnete Anja Arndt einen Brandbrief an den AfD-Bundesvorstand geschrieben. Darin heißt es, die AfD-Führung in Niedersachsen werde von einer korrupten Organisation mit dem Namen Allianz dominiert. Und dieser Allianz gehören unter anderem Parteichef Ansgar Schledder an, sowie mehrere Bundestagsabgeordnete.
Ein anderer Landesverband, aber die gleiche Struktur der Vorwürfe. Jemand, der selber zur Partei gehört, der an exponierter Stelle in diesem Landesverband tätig war, sagt, in Wirklichkeit wird der Landesverband von einer informellen Struktur geführt, die auf Bereicherung angelegt ist und niemanden sich profilieren lässt, niemanden hochkommen lässt, der an diesem System nicht teilhaben will. Und diese Parallelität der Vorwürfe und dass sie von Insidern kommen, macht es für die AfD-Führung so gefährlich.
Arndt wird in ihrem Brief ja sehr konkret. Sie erzählt davon, dass die Gruppe sich im Februar 2024 gegründet hat. Es sollen 20 bis 25 Leute dabei gewesen sein. Und die Anwesenden sollten die Hand heben und schwören, nirgendwo über diese Organisation zu sprechen. Und es gibt auch Screenshots von der WhatsApp-Gruppe dieses Zirkels. Die WhatsApp-Gruppe heißt Hauptquartier-Allianz.
Ja, dieses Schwören, nie was zu sagen, das löst natürlich Assoziationen aus an die Omerta der Mafia.
Robin, den entscheidenden Punkt, den hast du ja auch benannt. Dieses Mal kommen die Vorwürfe aus den eigenen Reihen. Und jetzt ist es doch interessant zu beobachten, wie die Landesparteien, aber auch die Bundespartei damit umgehen. Als einer der ersten hat sich Ulrich Siegmund geäußert. Und ich habe hier einen Auszug aus einem Video, das er auf Instagram gepostet hat, mit dem Tenor, die AfD werde angegriffen und das sei ja nichts Neues. Aber dieses Mal sei es besonders perfide, weil es ins Private und Familiäre gehe. Also er versucht immer noch die Erzählung aufrechtzuerhalten, die die AfD ja jahrelang auch getragen hat, nämlich die Angriffe von außen. Die kommen von den Medien, vom politischen Gegner, aus dem linksgrünen Milieu. Und kein Wort darüber, dass es die eigenen Leute sind, die jetzt sagen, was in dieser Partei offenbar vor sich geht. Lass uns mal hören, was Siegmund auch noch gesagt hat.
Und warum sage ich genau mit diesem Video frei raus, warum das Ganze im Gegenteil kein Problem ist, warum ich das sogar gut finde und ich selbst auch überhaupt kein Problem damit hätte, ein Familienmitglied anzustellen von einem anderen Abgeordneten oder Parteifreund, weil Vertrauen bei uns das Entscheidende ist. Das ist doch logisch. Was bringt mir denn der bestqualifizierte Mitarbeiter auf dem Papier, wenn er nach einem halben Jahr sagt, Überraschung, ich war von Korrektiv, ich war vom Titanic-Magazin, ich war vom Verfassungsschutz und eigentlich wollte ich hier nur schauen, was du hier so machst und wie eure Strategie ist.
Wieder die alte Wagenburg-Mentalität der AfD wird von bösen Mächten von außen mitgespielt. Sie muss die Reihen schließen. Nur diesmal geht es so weit, dass man überhaupt niemanden mehr einstellen kann als jeweils den Verwandten des Parteikollegen. Ja? Also eine typische AfD-Verteidigungsstrategie, aber eine, die bei diesen Vorwürfen doch besonders skurril wirkt.
Das, was wir da gerade von Siegmund gehört haben, das stammt von Anfang Februar. Und zu diesem Zeitpunkt, da laviert der Bundesvorstand noch. Er will die Vorwürfe erstmal prüfen. Aber andere in der Partei, Robin, die durchaus tonangebend sind, die haben ihr Urteil gefällt. Und zwar am 8. Februar macht Björn Höcke via Social Media deutlich, wo er steht.
Björn Höcke teilt einen Blogbeitrag von Götz Kubitschek, das ist der Verleger, über den wir sprachen, der die französischen extremen Ideen versucht, nach Ostdeutschland zu importieren. Und dieser Kubitschek schreibt in seinem Beitrag, ich zitiere, die Glaubwürdigkeit hat einen Riss. Also er bricht mit dem Narrativ, das Siegmund noch bediente, bei der AfD ist alles in Ordnung und das Böse kommt nur von außen, sind nur die Linken und der Verfassungsschutz und die Medien. Er erkennt an, dass etwas schiefgelaufen ist und da stehen Sätze drin wie Tünche reicht nicht, aufräumen muss man.
Anfang dieser Woche tut sich dann was im Bundesvorstand der AfD. Man entscheidet, einen Vermittler nach Sachsen-Anhalt zu schicken, der zwischen den verfeindeten Lagern schlichten soll.
Ganz wesentlich zum Verständnis, wie die AfD funktioniert und was sie von anderen Parteien unterscheidet. Die Ansage aufräumen kommt von Höcke. Ein bisschen über Bande mit diesem Vordenker Kubitschek, aber Höcke sagt, die Wagenburg-Rhetorik hilft hier nicht, jetzt muss aufgeräumt werden. Und der Bundesvorstand, Weidel, Kupala und die anderen, die vorher abgewiegelt haben, müssen jetzt was machen, wissen aber nicht was, weil man ja gar nicht weiß, wie viele von der AfD drin hängen. Weil über diese Kreuzeinstellung ist ja das Problem von Sachsen-Anhalt, hat ja auch den Bundestag erreicht. Und ein Journalist, der sich sehr gut mit der AfD auskennt, Martin Debes vom Stern, der hat diese Woche geschrieben, ich zitiere mal, bis zur Hälfte der 151 Bundestagsabgeordneten dürfte direkt oder indirekt betroffen sein, lautet eine Schätzung aus dem Fraktionsvorstand. Zitat Ende. Das wäre natürlich eine enorm hohe Zahl und das würde es so schwierig machen für den Bundesvorstand, das von Höcke angemahnte Aufräumen auch durchzuexerzieren, weil man ja die Partei und die Fraktion in ihrer Breite träfe. Und so erklärt sich diese seltsame Idee, einen Schlichter zu schicken. Warum denn einen Schlichter? Warum keinen Aufklärer? Ein Schlichter kann ja nur streitende Parteien versöhnen, wieder an den Tisch bringen. Und das geht eben zurück, dass am Grund dieses Konfliktes in Sachsen-Anhalt eigentlich ein Streit ist in dieser Pokerrunde.
Robin, jetzt ist die AfD ja keine an Skandalen arme Partei.
Das kann man mit Recht so sagen. Gerade in dieser Woche ist beispielsweise die Immunität des Abgeordneten Peter Büstern zum dritten Mal aufgehoben worden. Peter Büstern war erst im Bundestag, jetzt ist er im Europaparlament und ihm wird oder wurde Bestechlichkeit und Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Betrug vorgeworfen. Der Abgeordnete Maximilian Krah, der den umgekehrten Weg gegangen ist, vom Europaparlament in den Bundestag, sieht sich Vorwürfen von Bestechlichkeit und Geldwäsche ausgesetzt. Und von Krah ist ein Mitarbeiter schon rechtskräftig als Spion der Volksrepublik China verurteilt. Ebenfalls in dieser Woche ist ein AfD-Landtagsabgeordnete in Sachsen aus dem Plenarsaal geführt worden. Sein Büro wurde durchsucht, genauso wie Wohnräume von ihm. Es handelt sich um Jörg Dornau, der in Weißrussland eine große Zwiebelfarm hat und sich einem Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz als Vorwurf zurechnen lassen muss. Das Besondere ist, dass die AfD von all diesen Dingen, die in anderen Parteien oder im bürgerlichen Leben durchaus Folgen hätten, dass die Leute einfach immer weitermachen oder sie kommen sogar zurück. Aktuell kandidiert beispielsweise in Schwerin, der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern, wo im Herbst ebenfalls gewählt wird, eine Frau Petra Federau, die schon einmal 2016, 3 Monate vor der Landtagswahl, von einer AfD-Liste genommen wurde. Damals stand sie im Verdacht, für die Agentur Beauty Escorts for You, German Beauties, junge Frauen aus der Region nach Abu Dhabi oder Dubai vermittelt zu haben als Escort Girls. Jetzt, trotzdem, 10 Jahre später, ist sie wieder da. Das führt uns zu der interessanten Frage: Haben die Vorwürfe, um die es jetzt geht, andere Auswirkungen?
Weil ja die Vorwürfe, um die es jetzt geht, du hast es gesagt, aus den eigenen Reihen kommen, weil die Partei untereinander streitet, weil die Partei mit sich selbst beschäftigt ist und vor allem, weil ihr Versprechen, anders zu sein als die anderen, von der AfD verächtlich Altparteien genannt, weil dieses Versprechen nun in Frage steht. Ich erinnere mal daran, Robert Habeck hatte ja seinen Staatssekretär Greichen, der wegen der Trauzeugenaffäre entlassen wurde. Greichen hatte damals in der Findungskommission der Deutschen Energieagentur gesessen, die das Auswahlverfahren für die Besetzung des Vorstandsposten geführt hat. Und Greichen hatte für einen Kandidaten gestimmt, der sein Trauzeuge war, ohne dieses Verhältnis aber offen zu legen. Als das Rechtsaußenportal News im vergangenen Jahr versuchte zu skandalisieren, dass die Ehefrau von Lars Klingbeil bei einer NGO arbeitet, die auch mit staatlichen Geldern unterstützt wird, da war es die AfD, die erklärte, ich zitiere jetzt mal, jede Regierung scheint ihre Selbstbereicherungsfamilie zu haben. War es in der Ampelregierung der Greichen-Clan, werden es zukünftig Klingbeil Family and Friends sein, die sich am Steuerzahler bereichern. Und Merz toleriert das. Echte Veränderung gibt es nur mit der AfD.
Klar scheint mir, das, was jetzt der AfD vorgeworfen wird, würde die AfD ihrerseits der politischen Konkurrenz niemals verzeihen. Offen hingegen ist doch die Frage, verzeihen die Wähler und Anhänger der AfD diese neuen Vorwürfe und diese neue Qualität? Und die Frage wird wirklich spannend, nicht nur, weil das entscheidende Wahljahr für die AfD ist. Denken wir an Donald Trump, der das legendäre Zitat hat, er könne auch jemanden auf der Fifth Avenue erschießen und die Leute würden ihn wählen, der sich also immun wähnt gegen jeden Vorwurf. Oder denken wir an Nigel Farage, den Führer der britischen Rechtspopulisten, dessen walisischer Landeshauptmann gerade in den Knast gegangen ist, weil er Bestechungsgeld aus Russland genommen hat. Die glauben, sie sind immun. Die Frage ist, ist die AfD auch immun? Jetzt, wo die Leute sehen, boah, die haben ihre eigenen Familienangehörigen auf Staatskosten beschäftigt.
Zumindest Björn Höcke scheint eine Antwort darauf gefunden zu haben und er zitiert seinen Vordenker Kubitschek. Wir können nur an uns selbst scheitern, aber dieses Scheitern gerät in den Bereich des Möglichen. Wachsam bleiben, vor allem in Bezug auf sich selbst.
Dass ausgerechnet Björn Höcke das Scheitern der AfD für möglich hält, ist eine Entwicklung, die in diesem Wahljahr wohl keiner auf dem Zettel hatte. Und jetzt beginnen nicht nur für die AfD, sondern für die ganze Republik sehr interessante Wochen.
Was ich auf dem Zettel habe, Robin, ist, dass du das letzte Wort hast.
Auf Wiederhören!